Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Falls Sie sich zufällig gerade auf bühnenjobs.de nach einer passenden Beschäftigung umschauen, sind Sie vielleicht schon darüber gestolpert. Da wird nämlich jetzt per Stellenanzeige jemand gesucht, der kein Problem mit kontroversen Herausforderungen hat. Es geht um die Intendanz der Berliner Volksbühne. Bei uns ist heute Claudia Schmitz zu Gast. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins und wir fragen bei ihr mal nach, wie das für gewöhnlich so läuft mit der Leitungsfindung an deutschen Theatern. Und wir schauen zur Ruhrtriennale, wo ein Community-Projekt ebenfalls falls etwas sucht, was schwer zu finden ist, das Paradies auf Erden. Sind Sie eine erfahrene, mutige und empathische Persönlichkeit oder gehören Sie zu einem Team mit Visionen? Verfügen Sie über ausgeprägte soziale Kompetenz und einnehmende Konfliktlösungsfähigkeit? Dann könnten Sie sich bewerben für einen nicht ganz unkomplizierten Arbeitsplatz am Theater. Es geht um die neue Intendanz der Berliner Volksbühne. Auf bühnenjobs.de wird die Position jetzt offiziell ausgeschrieben. Über diese Stellenanzeige sind wir in dieser Woche gestolpert und haben uns gefragt, gibt es eigentlich irgendein bindendes Verfahren, wie in Deutschland die Leitungspositionen neu besetzt werden? Wir fragen nach beim Deutschen Bühnenverein, dessen geschäftsführende Direktorin hat den Überblick und ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen bei Rang 1, Claudia Schmitz.
Ich grüße Sie, hallo.
Frau Schmitz, haben Sie sich auch gewundert, dass sich für die Volksbühnenintendanz jetzt jeder bewerben kann, der diesen gegebenen Qualifikationen entspricht? Oder sagen Sie, ja, so genau so soll es ja sein?
Genau so sollte es sein. Man schafft eine Öffentlichkeit, indem man klar kommuniziert, dass eine sehr wichtige Schlüsselposition, Leitungsfunktion zu vergeben ist. Und dazu kann man verschiedene Portale nutzen. Und wieso sollte man nicht eines der größten nutzen, was wir für unsere Mitglieder anbieten, nämlich bühnenjobs.de?
Das war ja in der Vergangenheit eher anders, wenn wir mal bei dem Beispiel Volksbühne bleiben. Also als Chris Derkon vom damaligen Kultursenator und regierendem Bürgermeister Michael Müller, 2015 war das schon, zum Volksbühnenleiter erkoren wurde, auch unter Beteiligung vom Staatssekretär für Kultur Tim Renner. Das war ja eher so eine Entscheidung, die offensichtlich hinter geschlossenen Türen gefällt wurde. Und damit hat ja auch dieses große Problem mit der Volksbühne und wer soll die Volksbühne leiten und wie soll es mit der Volksbühne weitergehen, begonnen. Ist das so früher üblich gewesen und sind wir davon jetzt weg?
Ja, davon haben wir uns entfernt und dazu hat beigetragen, dass es einen breiten Diskurs gegeben hat, den unter anderem auch das Dramaturgienetzwerk und die Intendantinnen im Bühnenverein miteinander geführt haben, die sich einfach die Frage gestellt haben, wie macht man das denn, so einen zielgerichteten Transformationsprozess so zu gestalten, dass er auf der einen Seite die nötige Transparenz mit sich bringt, aber auf der anderen Seite eben auch die Vertraulichkeit gewährleistet ist. Und daraus ist ein Papier entstanden, das wir im Herbst letzten Jahres auch als offizielle Handreichung, Empfehlung unseres Arbeitgeber- und Interessenverbands an alle unsere Mitglieder gegeben haben. Das ist das sogenannte Phasenmodell zur Intendanzfindung, was auf zwei Seiten beschreibt, wie ein solcher Leitungswechsel im besten Fall zu organisieren ist. Und mein Eindruck ist, dass dieses Papier, was wir auch breit gestreut haben, jetzt doch auch zunehmend zumindest mal reflektiert wird. Am Ende entscheiden die Träger, wie sie es machen, ne? wie sie das kommunizieren, dass da eine Stelle offen ist, wie sie das Verfahren gestalten. Das ist auch in Ordnung. Wichtig ist aus unserer Sicht nur, dass man sich im Vorfeld überlegt, wie man es machen will und dass man es dann eben auch gut strukturiert und auch klar durchgestaltet.
Dieses Phasenmodell, was Sie mitentwickelt haben, was sind da so die wichtigsten Punkte? Was ist jetzt wirklich nötig Ihrer Meinung nach, wenn eine Leitung an einem Theater neu besetzt werden muss?
Sehr wichtig ist aus meiner Sicht die Zeitschiene. Also das Phasenmodell empfiehlt, dass der Start des Verfahrens ca. 24 Monate vor dem Wechsel allerspätestens liegt. Weil man braucht einfach ein paar Monate und eine neue Leitung, die braucht dann auch Zeit vor Ort, um die neue Leitung auch vorbereiten zu können. Dann ist wichtig, dass man sich überlegt, wie strukturiert man das Verfahren? Wer sind die Beteiligten und welche Rolle haben die? Also gibt es zum Beispiel eine Findungskommission? Wer ist da drin? Was darf die? Was entscheidet die? Haben alle Mitglieder ein Stimmrecht? Was ist mit einer Beteiligung von Mitarbeitenden aus dem Haus? Auch ein Thema, was in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert wird. Wie gestaltet man die? Auch da ist total wichtig, klarzumachen, welche Rolle haben Mitglieder aus dem Ensemble, Betriebsrat, Personalrat, Dürfen die vorher Empfehlungen abgeben? Dürfen die beraten? Dürfen die einfach nur dabei sein oder haben die ein volles Stimmrecht? Und das wirklich Entscheidende ist, dass man sich vor Start des Verfahrens das genau überlegt und dann erst loslegt. Und dann hat man aus unserer Sicht die besten Chancen, dass das dann eben auch ein guter Prozess wird im Sinne von einer Transparenz in die Öffentlichkeit, die eben nicht dazu führt, dass man nachher mit Vorwürfen konfrontiert ist, dass man da ein Hinterzimmerverfahren durchgeführt hat.
Und das ist ja eigentlich tatsächlich etwas immer noch sehr Neues, dass man sagt, wir wollen sowohl berücksichtigen, was die Mitarbeitenden in den Theatern erwarten, was die für Bedürfnisse haben, wie die auch arbeiten wollen und natürlich auch das Publikum zu berücksichtigen und nicht einfach zu sagen, wir setzen da jetzt von Seiten der Kulturpolitik eine Theaterpersönlichkeit hin, die da etwas an diesem Haus machen wird, was vielleicht bei dem Publikum erstmal überhaupt nicht gewünscht ist. Bei der Volksbühne hat man das bei Chris Derkon damals gesehen. Dass diese Perspektiven berücksichtigt werden, ist ja eine wirklich sehr positive Entwicklung, oder?
Absolut. Dazu gehört auch, dass ich mich als Träger immer vergewissere, wo steht das Haus? Was macht das Haus? Welche Menschen sind im Moment das Publikum oder auch die Publika? Und ist das richtig so? Will ich, dass das so bleibt oder will ich das verändern? Und damit entsteht dann auch das Profil für die Person, die gesucht wird. Und wenn Sie die Anzeige, Sie haben sie ja eben schon in Teilen zitiert, sich anschauen, dann sehen Sie ja auch, dass da auch sehr viel Wert gelegt wird auf Führungskompetenzen, auf kommunikative Kompetenzen, auf
Konfliktlösung.
Ganz genau, ganz genau. Weil man doch auch zunehmend erkannt hat, dass es nicht nur um eine künstlerisch herausragende Persönlichkeit geht, die es unbedingt braucht, aus meiner Sicht, für eine solche künstlerische Leitungsposition. Es braucht aber auch eine Führungspersönlichkeit. Jemand, der sich bewusst ist, dass er die Verantwortung für mehrere hundert Menschen übernimmt und der bereit ist, sich da auch drauf einzulassen, auf alles, was damit zusammengehört, auf die kommunikativen Prozesse und auch auf die Konflikte, die da möglicherweise entstehen können.
Es sind ja sehr oft Rochaden, die man da so beobachtet. Die LeiterInnen wechseln von einem Haus ans andere. Ist das immer noch so ein Club von Theaterleiterinnen und Theaterleitern, die sich da so von Haus zu Haus bewegen? Oder beobachten Sie da Öffnungen für neuere, jüngere Perspektiven vielleicht auch?
Ja, unbedingt beobachte ich die. Ich bin ja selber 25 Jahre im Stadt- und Staatstheaterbetrieb unterwegs gewesen. Nicht als künstlerische Leiterin, aber als administrative Leiterin. Und ich habe das nicht unbedingt als ein Club erlebt. Aber natürlich, auch das steht in der Anzeige drin, man sucht doch oft eine erfahrene Person.
Ja.
Und wenn es ein großes Haus ist, ein Haus mit Renommee, ein Haus, auf dem auch ein Fokus liegt, der im Mittelpunkt des Interesses steht, dann hat man auch eine Verantwortung. Und dann ist das möglicherweise auch nicht das Haus, wo man sagt, da will man jetzt mal was ganz Neues ermöglichen. Aber es wird zunehmend gemacht. Schauen Sie nach Weimar, das Nationaltheater Weimar für die Nachfolge von Hasko Weber. Hat man jetzt ein Trio von jungen, engagierten Theatermachern, das sind tatsächlich drei Männer, engagiert und gibt denen die Chance, da an diesem doch traditionsreichen Haus sich als künstlerische Leitung zu erproben. Es werden oft Teambewerbungen auch ausdrücklich gewünscht oder es werden Teams eingeladen, sich zu bewerben, weil man auch nochmal über das Thema Leitungsverantwortung und auch Aufteilung von Verantwortung anders nachdenkt. Von daher stimmt das schon, was Sie sagen. Wir beobachten da schon, dass sich einfach in verschiedenen Bereichen da sehr viel bewegt und dass diese, ich nenne das jetzt mal Unterstellung, dass da nur verschoben wird, so einfach überhaupt nicht mehr der Fall ist.
Das heißt, Sie sind eigentlich sehr zufrieden oder gibt es noch so Negativbeispiele oder Verfahren, wo Sie sagen würden, das läuft nicht so, wie wir uns das wünschen?
Ja, es gibt immer mal wieder Rechtsträger, wo ich darum werbe, dass doch auch die sich einfach mal mit diesem Phasenmodell beschäftigen. Aber ja, es gibt Rechtsträger, die wollen das anders machen. Das ist auch deren gutes Recht. Aber manchmal rächt es sich dann auch, weil dann eben auch entsprechend in der Öffentlichkeit der Unmut hochkommt. Und das ist schade, weil es beschädigt diese Verfahren, denn oft ist es ja doch so, dass dann eben insbesondere das in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt wird, was schiefgelaufen ist und nicht so sehr darüber berichtet wird, wenn ein Verfahren jetzt besonders gut geglückt ist.
Sagt Claudia Schmitz, geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Ruhrtriennale ist im vollen Gange und setzt auf Austausch, Workshops, Diskursformate, nicht nur auf große Stars wie Sandra Hüller und Isabelle Huppert. Das ist Ivo van Hove, dem Leiter der Ruhrtriennale, wichtig. Und deshalb inszeniert er auch höchstpersönlich das Community-Projekt Unlocking Paradise, entwickelt vom Dramaturgen, Pianisten und Komponisten Thomas Praskal. Meine Kollegin Susanne Burkhardt hat vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was bei dieser Suche nach dem Paradies passiert.
Was passiert? Es kommen drei große Communities aus dem Ruhrgebiet zusammen, die ich über längeren Zeitraum ausgesucht habe und für dieses Projekt ausgewählt. Und natürlich haben sie dem zugestimmt. Eine Sintizie-Romania-Tanzgruppe aus Dortmund, ein internationaler Chor mit Wurzeln im Nahost. Sie singen auf Arabisch. Und eine transgenerationale Gruppe von deutschen Laienschauspielerinnen von 22 bis 78 Jahre alt und eine professionelle Schauspielerin und zwei professionelle Musikerinnen, ein syrischer Akkordeonist mit Vierteltönen im Akkordeon und eine deutsch-englische Saxophonistin und Nähflötespielerin.
Und wie haben Sie die gefunden?
Das war ein langer Prozess. Ich bin über mehrere Monate bin ich durchs Ruhrgebiet gefahren. Ich habe mich mit mehreren Gruppen getroffen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Das war sehr, sehr lange Vorbereitungszeit. Und was mir wichtig war, war tatsächlich diese drei verschiedenen Ausdrucksformen zu finden. Also Tanz, Musik und Schauspiel. Und die kommen jetzt alle zusammen.
Ja, welche Paradiese werden denn eigentlich entverbarrikadiert?
Eröffnet, sage ich. Es gibt zwei Paradiese, zwischen denen wir uns bewegen. Also ich finde, und das war so die dramaturgische Setzung für dieses Stück, ist, jeder Mensch trägt in sich zwei Paradiese. Ein Paradies der Vergangenheit, egal welche Kindheit wir hatten, wie schwierig sie war. Jeder von uns hat, würde ich behaupten, einen Moment zumindest aus der Kindheit, wonach sich diese Person sehnt, das schön war. Und dann haben wir im Motto des Festivals Longing for Tomorrow. Jeder wünscht sich auch eine bessere Zukunft. Und wenn es für einen jungen Roma-Tänzer ein geiles Auto ist und viel Geld, damit er seine Familie helfen kann, und für eine ältere Person aus dem Ruhrgebiet, dass es ihren Kindern und Enkeln gut geht, und für eine syrische Frau, die geflüchtet ist aus ihrem Land, ist es Frieden auf der Welt. Und wir sprechen über diese zwei Paradiese, der Kindheit und der Zukunft. Und dazwischen sind wir auf der Reise und das ist das Leben.
Okay, ich kann mir vorstellen, wenn drei so sehr unterschiedliche Gruppen zusammenkommen, dass das erstmal nicht automatisch alles so flutscht. Also wie war denn dieses erste Zusammentreffen? Wie hat man sich denn kennengelernt und zusammengefunden?
So ist das auch bei der interkulturellen Arbeit. Sie erfordert sehr viel Geduld, sehr viel Empathie und sehr viel Respekt. Und ich würde sagen, dass ich das als künstlerischer Leiter dieses Projekts sehr stark vertrete. Das überträgt sich natürlich auf die Gruppen. Und natürlich bei jeder Gruppe und jedem Menschen, jeder Person aus jeder Gruppe hat man individuelle Unsicherheiten, Vulnerabilitäten, Sensibilitäten, die aufgrund ihrer Kultur, aufgrund ihrer rassistischen Erfahrungen, aufgrund ihrer Lebensbiografie da sind. Und das muss man einfach alles umarmen, zulassen und dann ganz viel Zeit auch ist. Einfach, das sind nicht nur künstlerische Proben, wir sprechen auch über den ganzen Prozess. Das natürlich, und wenn sie zusammenkommen, und ich habe erstmal mit allen Gruppenleiterinnen individuell gearbeitet, bis sie zusammenkommen. Ich habe immer über das Projekt erzählt, über das große Ganze. Und ich muss sagen, als sie alle drei Gruppen zusammenkommen, das war Mitte und Ende Juni, hatten wir so zwei Wochenenden, das war großartig. So viel Respekt, so viel Liebe füreinander. So viel Interesse, so viel Begeisterung, weil natürlich, sie würden sonst nie zusammentreffen. Die deutschen Laienschauspielerinnen sind total begeistert von diesem arabischen Chor, total begeistert vom Sinti und Roma Tanzenden. Und diese Begeisterung beruht eigentlich in allen Gruppen auf Gegenseitigkeit, weil alle Experten, Expertinnen auf ihrem Gebiet sind und alle bereichern sich. Wir inspirieren uns, bereichern uns, manchmal ärgern wir uns, manchmal streiten wir uns, aber das gehört alles zu diesem Prozess. Und ich glaube, was am Ende kommt, ist ein utopischer Raum, in dem wirklich alle gleichberechtigt sind. Und gleichberechtigt meine ich, es können nicht alle fließend Deutsch sprechen, so what? Aber sie können großartig tanzen. Und bei einer Probe, wenn eine deutsche Psychologiestudentin von einem jungen rumänischen Tänzer ein paar Schritte lernt in der Pause und die freuen sich einfach darüber, dass sie diese ein paar Sekunden zusammen tanzen können, dann ist es erreicht. Das ist genau diese Integration, die ich in diesem Projekt haben wollte. Die passiert einfach schon in den Proben.
Jetzt haben Sie schon gesagt, interkulturelle Arbeit, das braucht Geduld, es braucht ein sich umarmen. In der Arbeit mit diesen drei doch sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen, gab es denn auch Momente, wo es nicht weiterging, wo man sich vielleicht nicht verstanden hat und wo man vielleicht erstmal eine gemeinsame Sprache jetzt gar nicht wirklich im Wortsinne finden musste?
Ich würde sagen, im Prozess gab es keine einzige Person, die nicht mal gesagt hatte, ich trete aus dem Projekt aus. Weil natürlich ist es herausfordernd. Natürlich ist es auch zusammenzubringen eine Struktur wie die Ruhrtriennale, die natürlich so sehr stark auf die Professionalität setzt. Und hier habe ich aber die Gruppen und sie haben ihre Sensibilitäten. Es ist alles so eine große Gemengelage, die ist einfach, eine Freundin von mir, eine Chefdramaturgin, sagte, dieses Outreach-Projekt ist eine Königsdisziplin. Ich bin selber wahnsinnig daran gewachsen und sozusagen mich zu meinem Königsein entwickelt in diesem Projekt. Aber es ist wirklich sehr herausfordernd. Aber das ist Integrationsarbeit immer. Wenn ich mit Syrern, die wollten mich erstmal gar nicht in die Proben lassen. Ich musste erstmal so mit ihnen gehen. Die haben schlechte Erfahrungen mit weißen Menschen gemacht. Die junge Roma-Tänzerinnen, ich kam rein und die waren total erstmal verstört. Und jetzt tanze ich nach jeder Probe mit ihnen zusammen und die haben mich ins Herz geschlossen und sagen, wie sie mich lieben. Also es sind ganz andere Prozesse, als wenn ich professionelle Künstlerinnen habe, die einfach kommen und sozusagen liefern. Ja? Und hier ist es auch eine sehr stark menschliche Arbeit, aber ich glaube, die Verbindungen zwischen mir und den Gruppen, den Individuen und untereinander, alles, was da sich aufbaut, das ist sehr nachhaltig. Und das sind Geschenke, die mir alle Personen gemacht haben. Und ich muss sagen, diese Geschenke muss man auch annehmen können. Die sind auch nicht immer einfach anzunehmen, auch wenn sie mir zum Beispiel, also jetzt werde ich etwas emotional, wenn sie mir ihre schwierigen Geschichten, ihre Traumata anvertrauen. Ich muss das annehmen und ich muss für mich einfach schauen, wie belastbar bin ich, weil natürlich nehme ich das an und gleichzeitig muss ich schauen, dass das Projekt funktioniert. Ja? Also das ist schon so eine Gratwanderung und ich glaube, es wird toll.
Ja, dann wünsche ich viel Erfolg für die Premiere. Thomas Prasqual, der künstlerische Leiter von Unlocking Paradise. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Premiere ist dann wann?
Premiere ist am 7. September um 19 Uhr im Pakt Zollverein und dann haben wir noch zwei Vorstellungen am 8. September um 16 und 19 Uhr.
Viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank.
Meine Kollegin Susanne Burkhardt war für uns für Rang 1 bei der Ruhrtriennale.
Die geniale Stelle.
Ja, und die hat heute ein Meister des komödiantischen Spiels für uns. Das ist der Schauspieler und Regisseur Bastian Reiber aus dem Ensemble der Berliner Schaubühne.
Mein genialer Theatermoment war 2012. Es ist jetzt schon 12 Jahre her, aber ich erinnere mich immer noch sehr gut daran. Es war Vegard Winge im Prater. Das Stück begann mit einem Teufel, der gezählt hat und um den Tisch rumgelaufen ist. Und er hat gezählt stundenlang. Also ich glaube nach 1,5 Stunden kam er bei 998, 999 und dann 1000. Und in dem Augenblick entbrannte ein Jubelsturm im Publikum. Warum auch immer. Er hat die 1000 erreicht und dann ebbte der Jubel ab und dann sagte der Teufel 1001, 1002 und zählte dann, ich glaube, noch eine Dreiviertelstunde weiter. Und das ist mir bis heute so dermaßen im Gedächtnis geblieben, dass ich euch das gerne mal erzählen wollte.
Schauspieler Bastian Reiber über das Extremtheater von Vegard Winge. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Die Beiträge unserer Sendung können Sie wie immer nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.